Theoquest – auf der Suche nach dem Glauben. Folge 25, schon wieder ein Jubiläum.
Herzlich
willkommen zu Theoquest, dem Podcast auf der Suche nach dem Glauben. Wir haben schon wieder was zu feiern. Wir haben ja Volljährigkeit gefeiert, wir haben 20. gefeiert, wir feiern die Schnapszahlen. Also eigentlich kommen wir gar nicht raus.
Ja, lohnt sich.
Und da wir so viel feiern, dachte ich, nehmen wir uns heute mal ein Thema vor, wo es auch um Essen und Trinken ging und immer noch geht.
Wer ist denn wir?
Das wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen, nachdem ich gesagt habe, was das Thema ist. Das ist nämlich das Thema Abendmahl. Aber Elaine hat schon richtig gesagt, wer ist denn eigentlich wir? Mir gegenüber sitzt
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin. Und mein Host ist
Markus Bartelt, Gastgeber. Ich habe schon Brot und Wein vorbereitet für uns. Und
das funktioniert nicht.
Gibt's erst am Ende. Nein, also Abendmahl ist das Thema heute. Wir gucken uns an. Es gibt immer noch ein sehr schönes Buch, das heißt Gott essen dazu. Der hat sich das mal eben angeguckt und auch die Historie so ein bisschen angeschaut. Ein Abendmahl, so wie das ja heute ein für katholische Christen ein super zentraler Bestandteil der Eucharistiefeier ist.
Für evangelische.
Und des Gottes. Ja, aber beim evangelischen ist ja nochmal ein bisschen anders. Da kommen wir bestimmt
auch. Ja, aber das Wort Abendmahl ist ganz klar Martin Luther. Vor Martin Luther gab es das Wort nicht. Ah. Und wir Katholiken reden auch nicht von Abendmahl.
Also ich nehme das mit dem Abendmahl wieder zurück, wenn dann ist Eucharistiefeier. Nein, also fangen wir einfach mal an. Das gemeinsame Mahl ist jetzt ja nichts, was das Christentum für sich erfunden hat, sondern da gab es ja schon ganz große Traditionen. Es gab im hellenistischen Raum das Symposion als Festmahl und wir hatten im jüdischen Glauben zumindest auch als großen Feiertag das Pessachfest.
Genau.
Wie hat sich das denn von diesen beiden Festen dann weiterentwickelt?
Also ich glaube, mit den griechischen Symposien hat die Entwicklung unserer Eucharistiefeier jetzt nicht so viel zu tun, sondern wir sind ja wirklich ein Spross aus dem Judentum. Und das, was uns biblisch überliefert ist, wird vermutlich, ja, gibt ein bisschen Streit darum, aber es wird vermutlich dieses letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern, wird vermutlich ein Pessachmahl gewesen sein. Aber auch vorher hat Jesus mit Menschen gegessen und getrunken, bevorzugt mit denen, die die damalige Gesellschaft als Outlaws angesehen hat. Und ja, herausgewachsen, also die Bibel überliefert uns ja, dass das einen ganz klaren Auftrag hatte, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das haben die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sehr, sehr ernst genommen. Also sich zu treffen und das Brot zu brechen zum Gedächtnis an Jesu Selbsthingabe am Kreuz. Und natürlich auch dann an seine Auferstehung. Und das ist ja auch so mit einer der allerersten Begriffe für das, was wir heutzutage Eucharistiefeier nennen als Katholikinnen und Katholiken, das Brotbrechen.
Wieso ist es denn eigentlich gerade Brot und Wein geworden? Das müssen wir vielleicht nicht beantworten können, weil es war ja beim Pessachfest, spielt Lamm eine ganz große Rolle. Wenn wir uns erinnern an die Speisung mit Brot und Fisch, also auch Fisch hat eine große Bedeutung.
Brote und zwei Fische.
Warum ist es denn gerade dann das Brot und Wein? Weil, soweit ich weiß, waren ja die in den Urchristen tatsächlich, man hat sich getroffen, man hat sich zum Essen getroffen. Jeder hat was mitgebracht, das kennen wir noch heute von den Universitäten, wenn da gefeiert wird. Und das, was mitgebracht wurde, wurde dann gesegnet und dann dementsprechend auch miteinander verspeist. Und dann hat sich das ja irgendwann wegbewegt davon, dass man sagt, na, es können nicht mehr alle Speisen mitgebracht und gesegnet werden, sondern wir legen den Fokus auf das Brot und den Wein.
Ja, das war, glaube ich, nicht so eindeutig. Also wir haben ja wirklich zwei Formen von Mahl. Also einmal das, was die Erinnerung an das Tun Jesu am Abend vor seinem Tod wiederholt, lebendig setzt. Und der größere Mahlkontext, den wir heutzutage im Regel mit diesem Wort Agape bezeichnen, der also, wo es wirklich darum ging, dass die versammelte Community auch satt wurde. Also darum gab es ja auch in allerfrühesten Gemeinden schon ein bisschen Streit. Deswegen sind ja auch dann mal die Diakone entstanden, weil einige gesagt haben, hallo, wir gehören zu einer Gruppe, die nicht satt wird, weil wir so nicht so richtig zum Kern gehören und ähnliches. Aber es gab immer schon diese inhaltliche Unterscheidung, diesen Teil, der an die Selbsthingabe Jesu erinnert und sie gegenwärtig setzt, und den Teil, der dann mal in einem umfassenderen Sinne war. Und diese zwei Teile, die haben im Anfang eben ganz, ganz eng aneinander gehalten. Also man hat sich erst an die Selbsthingabe Jesu am Abend vor seinem Tod erinnert und hat dann fröhlich miteinander weitergefuttert. Und diese Teile haben sich halt auseinander entwickelt. Und den zweiten Teil, also dass die versammelte Gemeinschaft sich zu einem Mahl versammelt, das dann auch richtig satt macht und lecker ist und so weiter, das ist dann irgendwann auch weggefallen. Während dieser Teil, also dieser Auftrag, tut dies zu meinem Gedächtnis, der ist erhalten geblieben. Und das Spannende ist ja, vom Brot ist wortwörtlich die Rede in dem, was wir in den biblischen Texten überliefert haben, vom Wein nicht mal unbedingt, weil da steht, er nahm den Kelch. Und es gibt auch durchaus, also das sind Randdiskussionen, was in dem Kelch war. Durchgesetzt hat sich, dass in diesem Kelch Wein mit Wasser vermischt war. Das hat auch mit den damaligen Weinen zu tun. Die waren um der Konservierung willen, also entweder mit Kräutern versetzt oder sehr stark geharzt. Das haben wir heute noch, wenn wir Rezina trinken. Und die waren ohne Wein, ohne Wasser gar nicht genießbar. Ne? Also wenn man dann heutzutage, und das ist ein Zeugnis für die Durchtragekraft unserer Kirche, wenn man heute mal genau die Gabenbereitung beobachtet, dann wird heute noch Wasser in den Wein gemischt, obwohl das bei unserem heutigen Wein gar nicht mehr nötig wäre. Und hat natürlich dann auch eine theologische Deutung bekommen, aber das geht darauf zurück, dass da ursprünglich Wein im Spiel war, der einfach unverdünnt gar nicht genießbar war.
Wann ist das denn aufgenommen worden und in die Hände der Kirche gegeben worden? Also am Anfang haben andere Speisen mitgebracht, sie wurden gesegnet, man hat sie verspeist. Brot und Wein bekamen eine besondere Bedeutung, aber irgendwann hieß es dann ja, wir nehmen nicht mehr die Speisen, die mitgebracht werden, sondern wir machen jetzt das Brot, sprich dann auch die Hostie selbst, und wir nehmen auch unseren eigenen Wein mehr oder minder und nehmen nicht mehr den von den Menschen, die sie uns bringen. Warum passierte das, und weißt du auch ungefähr, wann das passierte?
Also ich glaube, das hat mehrere Aspekte. Also der erste Aspekt, den wir da erst nochmal betrachten müssen, ist, also in der Entwicklung unserer Kirchen haben sich der Osten und der Westen ja auseinander entwickelt. Und in dieser Auseinanderentwicklung gehört auch die Diskussion rein, ist das gesäuertes Brot, was wir bei der Eucharistie verwenden, oder die Orthodoxen sagen bei der göttlichen Liturgie, oder ist es ungesäuertes Brot? Und dazu gibt es eben eine ganze, ich sage jetzt mal, theologische Konfliktgeschichte, ob das eben eher an das Auszugsmahl des Judentums erinnert oder eingebettet ist in diese Tradition, oder ob es eben eher gesäuertes Brot ist, weil das griechische Wort, was in den biblischen Texten verwendet wird, eben genau nicht das Fachwort für ungesäuertes Brot ist. Also darüber haben sich Osten und Westen gestritten und auch darüber getrennt. Es ist nur der Westen, der gesagt hat, es ist ungesäuertes Brot. Der Osten benutzt bis heute gesäuertes Brot dafür. Und demzufolge sind auch die Produktionsmechanismen anderen. Also das, die Hostie, das ist eine relativ neue Erscheinungsform des eucharistischen Brotes. Also gab auch Zeiten im Westen, wo die Eucharistie Brezelform hatte. Und ausgewandert aus dieser Mitbringtradition ist es, als man angefangen hat, sich Gedanken drüber zu machen, wie muss das denn beschaffen sein? Also das hat was mit dem Reinheitsgedanken zu tun. Also es sollte jetzt auch nicht jedes, ich sage jetzt mal salopp, jedes dahergelaufene Brot und jeder gepanschte Wein sein. Also die Anzahl an Vorschriften, wie dieses Brot zu sein hat und wie dieser Wein zu sein hat, die haben sich im Laufe der Jahrhunderte, also immer weiter angestapelt. Und das hat einfach was damit zu tun, natürlich, dass Kirche sagen wollte, wir haben ein Auge darauf, dass das richtig ist und dass das auch würdig ist. Also, dass das diesem Auftrag Jesu auch entspricht. Das hat was damit zu tun, dass diese Feier der Eucharistie, des Brotbrechens, auch immer stärker formalisiert wurde. Das ist das, wie sich unsere Liturgie entwickelt hat. Das ist ja alles nichts, was sozusagen vom Himmel gefallen ist, sondern über die ersten Jahrhunderte sich einfach entwickelt hat. Und dann war klar, die Bereitstellung von Wein und Brot gehört irgendwann mal in die Hände derer, die sozusagen hauptamtlich mit Liturgie beschäftigt sind. Und das hat natürlich auch spannende geschichtliche Sachen, weil immer da, wo sich die Kirche dann ausgebreitet hat, also der Weinbau in Australien geht auf die Jesuiten zurück und die Kolonialisierung von Australien, und man brachte Weinstöcke mit, weil man Wein für die Eucharistie brauchte. Also muss man den anbauen. Ja, das hat also alles was mit sozusagen der Qualitätssicherung der Materie zu tun im Letzten.
Der nächste Schritt aber war ja dann der Schritt hin zur Wandlung. Also das ist ja auch nochmal eine große Entwicklung gewesen, dass man sagt, okay, als wichtigster Moment ja in der Eucharistiefeier ist der Moment, wo eben das Leib Christi und Blut Christi wird. Also das Brot ist nicht mehr Brot und der Wein ist nicht mehr Wein, sondern gewandelt wird. Das ist ja auch ein starker Punkt unseres Glaubens, den wir dort haben, dass wir daran glauben. Wie ist denn diese Entwicklung abgelaufen?
Also relativ, also ich sag's jetzt mal, relativ unreflektiert erst einmal, weil es erstmal keine Frage war. Christinnen und Christen, die frühe Kirche, auch die Kirche des Mittelalters, hat einfach diesen Auftrag Jesu ernst genommen. Tut dies zu meinem Gedächtnis, dies ist mein Leib und mein Blut. Angefangen hat das Nachdenken darüber, was das genau ist und wie das genau funktioniert, relativ spät, würde ich jetzt sagen. Das ist ein Thema der Scholastik, wo man sich dann gefragt hat, ja, wie ist das denn genau? Und das ist dann ja auch später der große Streitpunkt. Erstmal noch in Kontakt mit der Orthodoxie geblieben und also mit der entstehenden Orthodoxie. Das ist ja alles nicht punktuell trennbar. Und dann natürlich später in der Reformation, wie ist das denn genau? Wie genau ist Jesus Christus denn da gegenwärtig? Und dann gibt es die ganzen feinen Fachtermini dazu. Also für uns Katholiken ist das Wort transsubstanziell. Wir haben vorher noch drüber gelästert, ob ich es rauskriege. Also für uns Katholiken ist das Wort Transsubstantiation. Und das ist echt nicht aus sich heraus verständlich, weil man dazu eine ganze Menge von griechischer Substanzmetaphysik verstehen muss. Also einfach gefasst heißt es, das, was wir sehen, schmecken, fühlen, anfassen, riechen, schlucken können, ist nicht die Substanz, sondern das ist die Hülle, also die Hülle, nicht das Wesen. Die Scholastik formuliert es ebenso, es ist die Substanz, die sich ändert, also die gewandelt wird durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, der Wein sieht weiter aus wie Wein, er schmeckt wie Wein, er riecht wie Wein, er macht Flecken wie Wein, aber die Substanz, das innere Wesen dieses Dings, was wir da sehen, das ist Jesus Christus selbst.
Also es bleibt äußerlich wie Brot,
genau.
Aber innerlich ist es Gott.
Genau so. Aber innerlich nicht so in dem Sinne, ich schneide es auf und guck mal innen drin. Ja, ne? Also es ist nicht viel zu denken wie ein Brotleib, ich sehe außen die Kruste und Sonne auch.
Also dem Kinderdenken entsprechend, ja, würde das nicht funktionieren.
Genau. Deswegen ist das auch ein schwieriges Wort, ne, weil man einfach diese ganze Substanzmetaphysik dafür kennen muss.
Deswegen bin ich froh, dass du das gesagt hast. Ich hätte das auch nicht fehlerfrei rausgebracht. Im Protestantismus jetzt ist das, glaube ich, aber genau der Knackpunkt.
Ja, es gibt da unterschiedliche Sichten. Es gibt ja nicht den Protestantismus, ja. Ne? Also, jetzt möchte ich natürlich unseren evangelischen Geschwistern nicht Unrecht tun, aber ich würde da zwei große Stränge sehen. Den lutherischen Strang und den calvinistischen Strang. Der lutherische Strang sagt, ja, es gibt eine Verwandlung, also die Lutheraner nennen das Konsubstantiation. Brot und Wein werden gewandelt, aber diese gewandelte Realität ist nur so lange gegenwärtig, wie die feiernde Gemeinde versammelt ist. Ja, sobald die auseinandertritt, ist das mit der wesenhaften leiblichen Anwesenheit Jesu Christi wieder zu Ende. Und dann gibt es die reformierten, calvinistischen Traditionen, die sagen, das Abendmahl ist ein reines Erinnerungsmahl. Also wir erinnern uns daran, was Jesus Christus damals im Abendmahlsaal getan hat und wiederholen das und feiern das als Erinnerung. Liebe KollegInnen, wenn ich da jetzt was Verkehrtes erzählt habe, meldet euch bei mir bitte, ja?
Wie sind denn jetzt dann die Herausforderungen, wenn wir die ökumenisches Abendmahl feiern? Wie wird das dann gelöst? Du bist ja durchaus auch bei ökumenischen Feiern mit dabei.
Schwierig. Also unsere katholische Kirche löst das so, dass wir sagen, es gibt keine Interkommunion, von absoluten Notfällen abgesehen, weil wir eben genau kein gemeinsames Verständnis in dem Fall von Amt und von Eucharistie haben. Da gibt's Bewegung, da gibt's auch Papiere, da gibt es so etwas in Praxi wie eucharistische Gastfreundschaft. Das ist einfach nur ein Thema von Ländern, die quasi gleichmäßig gemischt konfessionell sind. Und davon gibt es weltweit nicht so viele. Also Deutschland ist eins der wenigen Länder, wo das wirklich breit ein Thema ist. Das liegt einfach daran, dass evangelisch-katholisch hier so plus minus 50-50 ist. Die Kirchen der Reformation haben zum Beispiel die Leuenberger Konkordie. Da haben sie sich darüber Gedanken gemacht, wie Abendmahlsgemeinschaft zwischen ihren Kirchen trotz theologischer Unterschiede aussehen kann. Und wie gesagt, es gibt auch Arbeitspapiere, vor allem diözesane Arbeitspapiere zu eucharistischer Gastfreundschaft. Aber als Kirche, als weltweite Kirche haben wir dazu den Stand, der auch immer noch im kirchlichen Recht steht, dass Interkommunion nicht möglich ist.
Spannend. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angekommen.
Ja, das geht immer so flott.
Die Zeit vergeht rasend schnell.
Es gibt so super viel zu erzählen noch dazu.
Wir können es ja noch ein zweites Mal wieder aufnehmen.
Wir gucken.
Ja, das rennt uns ja nicht weg. Für heute war es das zumindest erstmal. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und auch da bereiten wir ein spannendes Thema vor. Ich freue mich schon sehr darauf. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Theoquest, auf der Suche nach dem Glauben.